Hey und willkommen zurück bei All Things Local, dem Podcast von Team Tomorrow.
Wir sind Madeleine
und Sarah.
Wir reden mit Menschen aus Stuttgart über Themen, die uns interessieren und uns als junge Menschen betreffen, von Kommunal- bis Weltpolitik, und wollen diese mit euch teilen.
Dabei lassen wir nichts aus, von oben aus dem Rathaus bis vor deine Haustür.
Hallo, wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute alleine da. Madeleine ist leider krank, deshalb bin ich jetzt heute hier mit unserem Gast, dem lieben Oskar. Und wir reden heute über Klimaaktivismus in Lützerath. Weil du selber vor Ort warst. Und vielleicht erstmal so zum Anfang eine Vorstellung. Was machst du eigentlich in deinem Alltag? Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus?
Ja, also ich bin auch Schüler, ich gehe in die 11. Klasse, zurzeit mache G8 auf dem Gymnasium. Das heißt, ich bin bei der Schule noch relativ aktiv, bin Schülersprecher. Ich mache verschiedene Aktionen, Schule ohne Rassismus, aber mit SMV ist man schon sehr gut beschäftigt, glaube ich, da. Und außerhalb bin ich eben bei Fridays for Future aktiv, seit kurzem, davor auch verschiedene Tierrechtsaktivismus. Und damit fühlt sich die Woche eigentlich ganz gut. Ich mache noch als Hobby ein bisschen Fußball. Trainiere auch kleinere in der E-Jugend. Fußballtrainer, genau.
Bist du gut beschäftigt.
Ja.
Cool, okay. Es war jetzt ja schon 2-3 Wochen her. Wie sah denn dein Aufenthalt in Lützerath aus? Also wie lange warst du dort? Ich denke mal, du bist mit Fridays for Future dann auch hingefahren.
Ja, es war mehrmals. Also letztes Jahr war einmal schon. Und dann ging es ja am 3. Januar los mit dem Tag X, der ausgerufen wurde. Wir saßen bei FFF da im Plenum, haben eigentlich das Jahr ein bisschen geplant, was so alles ansteht, und dann kommt die Meldung, in Lützerath geht es gerade richtig ab. Und dann haben wir halt überlegt, was können wir jetzt am besten machen, und natürlich wird die meiste Hilfe vor Ort gebraucht. Und dann bin ich direkt am nächsten Tag, am 4. morgens los. Es waren gar nicht so viele, noch zwei andere. Es kann auch nicht innerhalb von 8 Stunden dann direkt Leute nach Lützi fahren. Das ist ja, ich hatte Glück, weil es mitten in den Ferien war natürlich.
Ja, klar, ja.
Und dann war ich da. Wie lange war ich? 4 Tage? Habe in Lützerath übernachtet. Genau.
Es war bestimmt ziemlich kalt, oder? Es war ja Anfang Januar jetzt.
Ja, ich hatte Glück, weil ich habe zwar Zelt und alles mitgenommen, aber es gibt ja verschiedene besetzte Häuser, oder gab es verschiedene besetzte Häuser. Und da habe ich in einem geschlafen, auf dem Dachboden gab es noch ein bisschen Platz, obwohl die auch sehr voll waren. Und sonst ist man tagsüber immer gut begleitet rumgelaufen. Mhm. Dann ging es mit dem Wetter auch.
Und nochmal kurz zurück zu Fridays for Future. Wie lange engagierst du dich schon? Und was war vielleicht auch so dein Startpunkt oder der Moment, wo du dich entschlossen hast, dass du irgendwie was tun musst, dass du dich mehr engagieren willst?
Also ich bin schon öfters auf Demos, schon lange, eigentlich so ein paar Jahre. Ich würde nicht sagen von Anfang an, aber auf jeden Fall seit Corona, solange es da halt Demos gab. Und ich bin jetzt erst im Orga-Team seit September vor dem Global Strike. Bin ich dazu gekommen, da wurde dann Hilfe gebraucht, um mit zu organisieren und so. Und dann bin ich direkt beim Global Strike so vorm Zug gelandet. Ich schreie sehr gerne ins Mikrofon.
Man sieht dich viel auf Social Media von Fridays for Future.
Ja, inzwischen, genau. Und ja, also ich war davor schon in verschiedene Tierrechtsdinger, da wurde ich vegan, habe ich mich damit beschäftigt, bin da so ein bisschen reingeraten. Und wenn man dann so auch sich mit dem Klima beschäftigt, dann merkt man, das ist gerade ein richtig aktuelles Thema, was zurzeit echt, sehr wichtig ist und in den nächsten Jahren auch sehr wichtig erscheint und wo man viel machen kann, wo gerade mit FFF so wichtig ist, weil sich sonst in der Politik nicht so viel verändert oder auch zurzeit noch mit FFF relativ wenig, und da muss sich was verändern, das muss so schnell wie möglich gehen. Und deswegen suche ich so die besten Wege, da was zu verändern, und da war FFF ein guter Weg.
Ja, total. Gut, dann steigen wir jetzt mal noch mit dem Thema Braunkohle ein. Ich würde noch ein paar Hintergrundinformationen dazu sagen. Man sagt ja, oder man spricht immer von Lützerath. Das ist ja im Prinzip eins der letzten Dörfer, was jetzt noch abgebaggert werden sollte. Und der Braunkohleabbau dort ist ja der Tagebau Garzweiler. Und der ist zusammen mit zwei anderen Abbaugebieten die größte Kohlegrube Europas und damit eben auch der größte CO2-Emittent tatsächlich Europas, weil dort eben auf einer Fläche von mehr als 80 Quadratkilometern seit 1993 schon Kohle abgebaut wird, und dafür wurden eben bereits schon 19 Dörfer, Höfe und Weiler zerstört für die Räumung eben. Es wurde auch schon viel Hektar Wald und fruchtbarer Boden zerstört, Und es wird eben auch das Grundwasser beschädigt durch diesen Braunkohleabbau. Genau, sind jetzt erstmal irgendwie krasse Zahlen und Fakten. Genau, und es kam jetzt eben Anfang Januar nochmal zu dieser starken Gegenwehr von Extinction Rebellion auch, Fridays for Future, ja, alle möglichen
Ende Gelände,
genau, alles, war ja groß, da eben RWE jetzt den Startschuss gegeben hat, die Braunkohle da noch weiter abzubauen und dieses neue Gebiet eben eingenommen hat. Wie lange verfolgst du das Thema schon? Wie aktuell war das für dich, dass du jetzt sozusagen da losgezogen bist?
Naja, also die Aktivistinnen sind ja schon mehrere Jahre da, ich glaube 2, 3. Und das erste Mal war ja schon letztes Jahr, zu 22 sollte es ja schon gerodet werden, anfangen. Und dann wurde das so, glaube ich, durch ein Gerichtsverfahren, das noch am Laufen war, wurde es nach hinten verschoben, jetzt ein Jahr später. Und dann war ich da, ich würde sagen, ein Jahr ungefähr, weiß ich davon Bescheid, so grob. Dann war ich letztes Jahr im April, war ich noch da, oder März, Ende, so, war ich noch vor Ort einmal. Und dann jetzt im Januar die 4 Tage und danach noch die Großdemo am 14. Jahr.
Okay, weil für mich kam das Thema, glaube ich, auch erst wieder auf, jetzt Anfang Januar, wie ich drüber gelesen hatte. Und dann habe ich eben auch gelesen, dass da teilweise Aktivisten schon seit 3, 4 Jahren sind und immer wieder dort sind. Woher kommt bei dir so die starke Motivation für den Aktivismus? Du hast vorhin schon gesagt, dass du dass du dich in ganz verschiedenen Sachen schon engagiert hast, aber wie schaffst du es, so eine krasse Priorität darauf zu legen, dass du sagst, okay, nee, ich fahre jetzt heute, ich mache das wirklich?
Ja, bei Lützerath war es jetzt eher so extrem, weil man sieht, so vor Ort kann man wirklich was verändern. Dann sitzt man mal in der Blockade, dann sieht, dass man da was versperrt, dass die Polizei da nicht gut durch kann, dass der Bagger da nicht richtig durch kann. Und da merkt man, man macht eine Veränderung. Und ich glaube, es ist immer das Bewusstsein dafür, dass man es richtig Gute macht, dass man es für was Gutes macht. Man sieht es auch zur Zeit ja, vor ein paar Jahren, wo wir gestartet haben. Und jetzt ist jedes Parteiprogramm, zumindest von den demokratischen Parteien, sagen es 1,5-Grad-Ziel, auch wenn es jetzt bei Lützerath ja eben sieht, dass es nicht jede Partei so ernst meint, wie sie es anscheinend sagen. Aber da verändert man was und das ist für einen guten Zweck. Und wenn man dann sieht, was im globalen Süden jetzt schon passiert, dann ist es mit unseren Privilegien, ist es sozusagen, haben wir die Chance, mit möglichst kleinem Aufwand möglichst viel zu bewegen eigentlich.
Ja, ich glaube, man muss sich echt darüber bewusst sein, was für starke Auswirkungen das hat und wie privilegiert wir sind auf jeden Fall. Genau, vielleicht nochmal zu deiner Zeit vor Ort. Wie stark bist du in den Aktivismus reingegangen? Also was habt ihr blockiert oder wo warst du da dabei?
Also ich war ja noch am Anfang, wo es legal war, in Lützerath zu besuchen. Die Mahnwache dort war legal. Das Übernachten weiß ich gar nicht, wie legal das war. Auf jeden Fall, deswegen war auch noch nicht ganz so viel extrem. Es waren noch nicht so viele Steinschläge oder die Polizei ging auch relativ vorsichtig, noch nicht ganz so gewalttätig vor. Und was heißt genau die Frage, wie aktiv ich bin?
Ja, genau, was du genau sagst.
Ach so, ja. Also es gibt ja vor Ort ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Man muss nichts machen, also niemand wird zu irgendwas gezwungen. Es gibt die Küfer, also die Küche für alle. Da wird gekocht. Für zeitweise waren wir über 500 Leute, da wird dann in der Küche gekocht. Da war ich jetzt relativ nicht so viel, hatte ich die Motivation nicht dazu. Ich wollte lieber so bei einer Aktion vorne dabei sein. Dann war das mal morgens, haben wir eine Polizeistraße, die Polizei, so 10 Meter breit war die ungefähr, haben wir blockiert. Dann kamen da keine Polizeiautos durch, keine Bagger durch. Und am Anfang war es auch noch viel Barrikaden bauen, Baumhäuser natürlich befestigen, die Höfe abzusichern, dass da möglichst lange besetzt werden kann. Genau, darauf beruht sich größtenteils.
Wie hast du den Polizeieinsatz vor Ort wahrgenommen? Weil hier so durch die Medien ist ja so von beiden Seiten her teilweise schwierige Nachrichten angekommen, dass halt immer über Gewalt teilweise von beiden Seiten geklagt wird, dass eben die Polizei zu rabiat vorgeht oder auch dann nachts geräumt wurde und dass man sagt, es ist eben unverhältnismäßig, wie die teilweise vorgingen. Und dann ist auch eben andersrum, dass Aktivisten irgendwie Steine werfen oder gewalttätig werden. Wie hast du das vor Ort selber mitgekriegt?
Also es ist natürlich erstmal ein übermäßiger Polizeieinsatz. Also ich weiß nicht, dass da tausende PolizistInnen dort sind, um, naja, was verteidigen die eigentlich? Die verteidigen keine Menschenleben, die verteidigen nicht Menschen, die verteidigen einfach Profitinteressen. Und dass dafür 1000 PolizistInnen ist erstmal übermäßig. Die Gewalt, wie gewaltsam sie dann vorgehen, ist natürlich nochmal was anderes. Und natürlich gab es irgendwie Steine, die geschmissen wurden von AktivistInnen-Seite. Allerdings, wo ich da war, war immer das Narrativ, wir machen nichts. Und auch wenn Steine geschmissen wurden, was ich jetzt nicht erlebt habe, gibt es ganz oft Leute, die dann schreien, macht nichts, es bringt uns nichts, es wirft nur ein schlechtes Licht auf uns, weil wir sind eigentlich größtenteils friedlich. Und auch wenn man, ich glaube mal, die Zahlen der Verletzten anschaut, dann wird einem klar, von wem aus die Gewalt größtenteils ausging oder wer da mehr Macht hatte. Und also bei uns war es ja noch nicht so gewalttätig. Und ich kann halt erzählen, wir saßen in der Blockade und vor uns stehen so eine Schulter an Schulter Polizistin mit Schlagstock, mit Pfefferspray, dahinter zig Polizeiautos. Und dann fühlt man sich manchmal verarscht vor, wenn in den Medien irgendwie gesagt wird, wir wären irgendwie groß gewalttätig. Ja, aber da wird natürlich jeder Stein aufgewühlt und besonders erwähnt.
Das heißt, würdest du auch sagen, dass Gewalt sozusagen nicht nötig ist, um auch aktivistische Sachen voranzubringen? Also, dass es auch möglich ist, sozusagen friedlich zu demonstrieren, weil es ist natürlich ja über eine Demonstration hinausgegangen. Man hat ja vor Ort schon eben blockiert. Aber dass sozusagen dein Rahmen schon so die friedliche Blockade ist sozusagen.
Ja, genau. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man Gewalt definiert. Jetzt, was ist Gewalt? Für uns ist es eher körperlicher Eingriff, dass wir irgendwie den körperlich verletzen, irgendjemand Steine schmeißen, ist auch schon Gewalt oder sowas. Und ziviler Ungehorsam gehört halt nicht dazu. Dann blockiert man was, geht vielleicht mal was nicht ganz Legales ein oder so. Allerdings muss es nicht immer, also es muss nicht Gewalt sein, vor allem nicht in der Situation, wo wir gerade sind. Und das ist, würden, glaube ich, auch über 90% der AktivistInnen unterschreiben. So.
Ja, ist immer natürlich die Frage, was davon dann ankommt. Das sind meistens die kleinen Aktionen dann, also oder ja. Aktionen von wenigen dann, die halt dann ausgeartet sind. Zu dem Kohleausstieg jetzt sozusagen oder beziehungsweise zum eher politischen Thema noch. Der Kohleausstieg wurde ja vorgezogen auf 2030 durch den Beschluss von den Grünen. Aber deshalb mussten eben trotzdem noch Dörfer abgebaggert werden, wie Lützi, weshalb der Protest ja auch war. Was hältst du von dem Deal, der entstanden ist?
Naja, also das ist ja ein Deal und eigentlich hat man ja einen ganz anderen Deal, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommen. Und eigentlich denkt man, die anderen Deals sollten natürlich das beinhalten. Und es beinhaltet es natürlich nicht. Also wenn die Kohle unter Lützerath, die 280 Millionen Tonnen da wieder abgebaggert und verfeuert werden, dann bricht Deutschlands 1,5-Grad-Ziel. Und man kann auch den Kohleausstieg, der vorgezogen wurde, es geht ja nicht um den Zeitraum an, in dem das verbrannt wird, sondern um die Menge. Und da bringt es relativ wenig. Auch die 5 Dörfer, die immer bleiben dürfen, von denen immer geredet wird, ist natürlich auch nur relativ, weil es erstmal nie feststand, dass die abgebaggert werden. Es wurde gesagt, bis zur 26 wird entschieden, ob die abgebaggert werden oder nicht. Jetzt steht eben fest, die werden nicht abgebaggert, obwohl das natürlich auch für RWE wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben würde, nach zur 30 noch, allein aus Profitinteresse, weil es sich nicht mehr lohnt, profitabel ist. Und deshalb ist es eher ein Scheinargument, wir haben das und das geschafft. Und wenn man einen Deal macht, der einen anderen Deal bricht, dann ist das kein richtiger Deal, finde ich. Ja,
gab ja von der Seite große Kritik dann auch an den Grünen, dass es eben nicht genug ist, irgendwie wieder mal. Hast du vor Ort Leute getroffen, die aus Lützerath kamen, also die da gelebt haben? War von denen der Protest auch?
Ja, klar. Ort? Also der Protest lebt ja von denen. Es gibt immer die großen Gesichter, da war Greta Thunberg mal da, Luise Neubauer oder so. Aber aktiv lebt der Protest natürlich von den Hunderten, die da seit Jahren und wenn es nur mal ein paar Monate gibt, es ein paar Leute, die immer mal wieder ein paar Monate, wenn sie Zeit haben, vor Ort sind und da überall helfen, Blockaden bauen, Baumhäuser besetzen, die da auch drin wohnen. Dann trifft man sie abends beim Lagerfeuer oder so und kommt ins Gespräch. Und natürlich, da gibt es schon einige und es ist voll interessant und voll nette Menschen, ja.
Glaube ich, das ist ja auch dann kriegt man halt einen persönlichen Bezug dazu. Es ist schon was ganz anderes, wenn man hinfährt. Hat es dich im Nachhinein lange beschäftigt noch oder beschäftigt dich es auch gerade noch sehr?
Ja, als ich weggefahren bin, ich war ja im Zug und ich habe mich schon, würde ich sagen, relativ schlecht gefühlt, weil vor Ort wird noch weiter der Protest gebraucht. Ich kann jetzt nicht, ich muss in die Schule, ich habe das und das vor. Und da fühlt man sich schon, also ich habe mich da relativ schlecht gefühlt, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich hätte gedacht, ich mache nicht das Richtige, weil vor Ort, da macht man das Richtige und dann gehe ich da irgendwie weg. Da, wo Hilfe gerade gebraucht wird und wo es gerade so wichtig ist. Und ja, deswegen beschäftigt es mich bis heute, obwohl ich heute sagen würde, wenn ich da vor Ort wäre, ich würde jetzt keinen gravierenden Unterschied machen. Ja, im Moment hat es sich falsch angefühlt. Im Nachhinein weiß ich, es war gut, dass ich immerhin da mal ein paar Tage da war, ein paar Tage helfen konnte.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele vielleicht gar nicht erst hinfahren, weil man denkt, okay, man kann ja gar nicht genug machen. So, ich bin nur eine Einzelperson und ich habe nur so und so viel Zeit und muss dann irgendwie auf die Arbeit, in die Schule, zum Studium. Deshalb mache ich es erst gar nicht. Deshalb glaube ich, ist gut, wenn man dann realisiert, so, okay, ich konnte trotzdem was machen. So, das war wichtig irgendwie,
ja, voll,
das zu machen. Die nächste Frage ist, weiß nicht, ob du die nicht vielleicht schon beantwortet hast sogar, aber ist es für dich der richtige Ort, um dich einzusetzen? Oder würdest du, also war es offensichtlich, weil du dort warst, aber du sagen, okay, jetzt braucht's, jetzt ist ja die Sache irgendwie geklärt, wo kann ich mich jetzt weiter einsetzen oder wo ist so der nächste Punkt, wofür du vielleicht auch kämpfen willst?
Ja, also ich würde sagen, Lützerath ist ja noch nicht ganz verloren. Es geht ja im Prinzip nicht um das Dorf an sich, sondern um die tausende Kohlen, die da drunter liegen. Und allein wie so ein Kohlebagger aufgebaut ist oder wie der funktioniert, dass er erstmal verschiedene Schichten abbaggert und die Kohle ja relativ weit unten liegt. Das heißt, er braucht erstmal ein paar Jahre, noch ist die Kohle sozusagen im Boden, noch ist da nicht verloren. Aber insgesamt fühlt es sich natürlich richtig an, weil man ist so direkt vor Ort, man kann was vor Ort bewirken und hier alles scheint so weit weg irgendwie, es ist nicht direkt. Jetzt hatten wir es in Deutschland mehr mit dem Ahrtal mal oder so, wo man das direkt erlebt, aber auch wenn man vor diesem riesen Loch steht, also das ist echt, muss ich mal vorstellen, wenn der Stuttgarter Süden, ich habe es neulich mal geschaut, das ist glaube ich der Süden, Norden und Osten und Mitte zusammen, als wäre es einfach ein Loch, was 300-400 Meter in die Tiefe geht. Und man sich denkt, wo ist eigentlich das Ganze, wo ist die Erde, die da mal war, und dann überlegt, ja, der Großteil ist in der Luft irgendwo. Und es geht jetzt immer weiter, also wir haben es jetzt ja wieder mit den Projekten, Wissings, mit den Autobahnen zu tun. Lützi war ja nicht der einzige Ort, der geräumt wurde. Es gab den Fechenheimer Wald in Frankfurt, der für die Autobahn jetzt weichen soll. Es gibt ganz viele verschiedene Projekte. Auch in Ulm gab es den Eichenwald, der auch gerodet werden soll für Betonprojekte oder sowas. Also es ist nicht nur ein Ort, aber bei Lützerath war es jetzt so, hat sich alles drauf zugespielt mit dem 1,5-Grad-Ziel. Das ist echt ein Ort, wo Deutschland, also da zeigt sich, ob Deutschland wirklich jetzt Profite eher haben will oder Klimaschutz, Klimaziele, Klimagerechtigkeit und wie ernst die es wirklich meinen.
Wie siehst du das, wie sehr war Lützerath sozusagen eine symbolische Demo, wenn man sagt, okay, der Abbau war ja schon beschlossen, oder ist es wirklich, hast du selber auch noch Hoffnung drin, dass es gestoppt werden kann?
Also es wird ja immer als Symbol dargestellt. Natürlich ist es auch ein Symbol, aber in Lützerath ging es jetzt konkret um die Millionen Kohle, die da drunter liegen, um die 280 Millionen Kohle. Und deswegen würde ich das nicht als Symbol, weil wenn Lützerath stehen bleiben würde oder gestanden, Präteritum Deutsch, wenn Lützerath noch stehen würde, dann wird natürlich auch die Kohle, die drunter liegt, nicht abgebaggert werden. Und ja, man kann es natürlich auch als Symbol sehen, wo sich dann 35.000 Leute zusammensetzen, wo man nochmal klar macht, selbst an so einem Kaff, wo man 2 Stunden vom Zug von der nächsten Bahnstation hin braucht, treffen sich so viele Menschen, wollen so viele Menschen was bewegen, ist das Thema so wichtig. Ja, deswegen kann man das schon als Symbol sehen, auch wie wichtig ist der Regierung Klimaschutz und Klimaziele.
Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall beides. Und auch wichtig, das Symbol zu setzen irgendwie. Genau. Ja, wie geht's jetzt weiter nach Lützi? Du meinst, es ist ja auch immer noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt auch neue Projekte, die wieder anstehen. Wie machst du das jetzt neben der Schule überhaupt? Also ist es dann ein Wochenendprogramm oder wie sehr schaffst du das nebenher, dich da zu engagieren?
Ja, es ist, glaube ich, jeden Tag ein bisschen. Manche Tage ein bisschen mehr, manche Tage ein bisschen weniger. Und so funktioniert es. Natürlich geht dann mal am Wochenende einen Tag drauf. Dann trifft man sich mal einen Dienstagabend halt. Es geht dann drauf nach der Schule direkt. Nach einem 11-Stunden-Tag oder so geht es immer weiter. Aber es ist auch nicht nur Arbeit. Also man hat ja mit ganz vielen Menschen zusammen, mit denen es voll Spaß macht. Tollen Menschen. Und dann freut man sich, dann geht man mal zusammen irgendwo hin essen oder so. Hat auch so ein bisschen Freizeit. Und ja, deswegen würde ich, es macht mir auch Spaß. Ich würde es nicht nur als Arbeit betiteln und so. Genau.
Ja, muss man, glaube ich, auch so sehen, wenn man sich da so für einsetzt. Genau, wenn du jetzt anderen Leuten empfehlen müsstest, wo man sich noch für Klimagerechtigkeit einsetzen kann, was würdest du sozusagen, ja, was würdest du weitergeben? Wo könnte man auch anfangen?
Ja, also es wird mir auch ganz am Anfang immer vorgeworfen, dieses Doppelmoral, du, da hast du doch noch eine Plastiktüte oder so, was weiß ich. Und ich finde, wenn man wirklich was bewegen will, dann sollte einem bewusst werden, Einzelkonsum, schön und gut, aber wenn wir wirklich da was verändern wollen, wenn wir wirklich die Klimakrise aufhalten wollen, dann hängt es halt an den großen Unternehmen, dann müssen wir was Großes bewegen. Wenn wir überlegen, über 70% der Emissionen werden von 100 Unternehmen weltweit in die Luft geballert. Und da muss man groß ansetzen. Und deswegen finde ich so Streiks und öffentliche Organisationen, NGOs, so wichtig, die da was verändern. Und ich würde sich nicht selber dafür hassen, dass man mal da einmal geflogen ist in seinem Leben oder jetzt mit dem Auto, weiß es ich, in den Urlaub fährt. Sondern da, wo man helfen kann, kann man helfen. Es reicht ja schon, wenn man drüber redet, wenn man Leute aufklärt, mit denen die bewusst macht, was das eigentlich alles bedeutet. Das ist auch schon ein Riesenpunkt.
Voll. Ich glaube, es ist immer einfacher, die kleinen Sachen im Alltag zu kritisieren, weil die so offensichtlich sind. Ja. Aber dann das strukturelle Problem anzugehen, ist irgendwie viel komplexer und viel größer. Ja, aber voll gut. Vielen Dank auf jeden Fall für deine ganzen Antworten, dass du da warst. Hast du gerade noch was, was du loswerden willst, was du sagen willst?
Nee.
Gut. Dann glaube ich, haben wir es auch. Ja, danke, dass du da warst. Wenn man noch mehr von dir und von euch sehen will, dann kann man schon auch auf Instagram bei Fridays for Future schauen.
Genau.
Genau, das halt sieht man wahrscheinlich das meiste von euch in Stuttgart. Genau, und wer noch mehr von Team Tomorrow sehen oder hören will, kann uns auch gern auf den gängigen Social Media Kanälen suchen und folgen. Genau, dann wäre es das für heute. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also dich nicht, aber mich.
Viel Spaß.
Dankeschön.